20 geändert, als die Biopolitik in der Forderung getreten ist. Und alle diese Schriften, die ich zitiert habe, sie haben Agamben auch zurückzitiert. Alle diese Schriften aus Agamben, auch im Paar von Antonio Hemme und alles andere, alle biopolitischen Schriften irgendwie verweisen auf Hobbes. Und das Modell von Hobbes ist deswegen interessant, dass es bei ihm, sagen wir, um das einfache Überleben geht. Es geht nicht um das einfache Leben, deswegen ist es auch eine gewisse Unterscheidung zwischen ihm und Agamben. Denn das einfache Leben kann auch sehr kurz sein. Es geht ihm um die Lebenszeit, und die Funktion des Staates ist, die Lebenszeit als solche zu repräsentieren und zu verwalten. Und zwar in dem Sinne, ihre Ausdehnung, ihre Verlängerung zu verwalten. Und zwar schlicht und einfach Lebenszeit, Überlebenszeit. Man ermisst die Radikalität dieser Forderung, dieser Konstruktion, wenn man mit allen anderen Existierenden vergleicht. Erstens, zu den Zeiten von Hobbes waren alle Staaten verstanden als in einer oder anderer Weise Gott gegeben. Und in diesem Sinne, in einer oder anderer Weise repräsentierende die absolute Zeit, letztendlich die Ewigkeit. Man hat sich gefragt, warum der Mensch sich überhaupt unterwerfen soll. Warum ich mit meinen Wünschen, mit meinen Interessen, mit meinen Begehren, mit meiner eigenen Vernunft, warum soll ich gezwungen sein und bin de facto gezwungen, fremden Herrschaftsprinzip mich zu unterwerfen? Die Antwort war immer, der Grund dafür ist, dass die Menschen eine kürzere Lebenszeit haben als die Staaten. Das heißt, die Staaten sind tendenziell ewig, das Recht als gottgegebenes Recht ist tendenziell ewig. Und die Staaten repräsentieren im Leben der Menschheit einfach eine längere Zeit. Und so hat man folgendermaßen argumentiert, man hat gesagt, die Zeit, die ein Mensch repräsentiert, ist eine sehr kurze Zeit. Das, was er in dieser Zeit gedacht werden könnte und effektiv gedacht hat, ist zu wenig. Der Mensch hat einfach zu wenig kritisches Potenzial in Bezug auf den Staat, weil er aus der Perspektive seiner ganz lokalen, kurzen Zeit und ganz lokalen historischen Erfahrung sprechen muss. Wobei der Staat spricht im Namen eines Prinzips, das letztendlich außerzeitliche Prinzip ist. Das kann Wille Gottes sein, das kann meinetwegen der Kommunismus sein. Der kommunistische Staat ist auch ein Staat, der ein Prinzip repräsentiert hat, der außerzeitlich war. Es ging um eine geschichtliche Konstruktion, weltgeschichtliche Konstruktion, in die das individuelle Leben eingeschrieben worden war. Und der Staat repräsentierte die Konstruktion als solche und wurde damit verstanden als dem individuellen Leben überlegen. Wenn wir jetzt die westlichen Demokratien nehmen, dann scheinen sie viel aufgeklärter zu sein in dem Sinne, sind es aber kaum. Der Vergleich mit Rousseau war schon angesprochen. Rousseau hat mit seiner Theorie der Verfassung, einen sozialen Kontrakt, als politischer Contrat social, sozialen Vertrag, die tatsächliche Praxis der westlichen Demokratie viel mehr beeinflusst als Hobbes. Hobbes war auch nicht demokratisch in seiner Grundhaltung, deswegen ja. Na gut, und was eigentlich beabsichtigt Rousseau? er beabsichtigt eine gewisse Verkörperung der Moral. Und die Moral, die moralischen Grundsätze, sind verstanden auch als außerweltliche, außerhistorische und universale. So wie auch Kant die Moral als universell, ahistorisch, bindend, zwingend, universal verstanden hat. Und auf diesen universellen Prinzipien musste der Staat aufgebaut werden. Und zwar unter der Voraussetzung, dass das Volk, le peuple, diese allgemeinen Prinzipien erkennen kann und verkörpern kann in einer Verfassung. Durch die Volonté générale. Das heißt, dort, wo nicht die einzelnen Interessen herrschen, wie bei individuellen Menschen, sondern wo das Volk seine allgemeinen Interessen erkennt, sind diese Interessen im Grunde mit der Moral, mit der Universalität der Moral identisch. Diese Figur kann man auch bei Kant in einer anderen Form wiederfinden. Das war das Denken der damaligen Zeit. Man fragt sich aber, wenn ich als Individuum mich in diesem allgemeinen Willen, der Volonté générale, nicht wiedererkenne, was bin ich? Ich bin ein Feind des Volkes da und muss einfach eliminiert werden. Ja, interessanterweise ist diese moralische Grundlage der Staatsbildung gleichzeitig die moralische Grundlage des jakobinischen Terrors gewesen und führt eigentlich zu Terror, das heißt zur Eliminierung aus dem Volkskörper all derjenigen, die dazu nicht fähig sind, sich mit diesem Volonté générale zu identifizieren und sich in diesem Volonté générale wiederzufinden. Und wenn man eine noch liberalere Verfassung nimmt, zum Beispiel die amerikanische, dann steht, dass dieser Satz Pursuit of Happiness, ja, Suche nach dem Glück. Da Glücksgefühl so etwa wie ein emotionales Erlebnis verstanden wird von vielen, wird dieser Satz oft belächelt, ja, auch in der Presse. Das ist sicherlich naiv, denn Happiness bedeutet hier auf keinen Fall ein Glücksgefühl und Glückserlebnis. Es geht darum, dass die Menschen ihre Chancen realisieren können, sollen in der Lage versetzt werden, ihre Chance zu realisieren, um ein, wie Agamben sagt zu Recht, richtiges oder gutes Leben zu führen. Ja, das heißt, das Ziel des Staates ist nicht einfach, ein Leben zu schützen, sondern ein gutes, eine Chance zum guten Leben zu bieten und diese Chance zum guten Leben zu schützen. Der Mensch soll sozusagen seine Potenzialitäten realisieren und der Staat soll ihm die Möglichkeit zur Verfügung stellen, das zu tun. Auch wenn man nimmt ja Karl Schmitt und sie fragt, auf welche Grundlage er überhaupt argumentiert und was ist sein Ausgangspunkt auch in Bezug auf Hobbes. Im Begriff des Politischen, wo er alle diese Begriffe eigentlich nicht nur einführt, sondern in bester Weise formuliert, also Souveränität und Ausnahmezustand und so weiter, fragt er sich, worauf bezieht sich die politische Differenz als solche? Und er sagt, sie bezieht sich auf die Lebensart letztendlich. Das heißt, jedes Volk hat seine völkische Lebensart. Und diese Lebensart ist erstens nicht moralisch besser als jeder andere, zweitens nicht immer ästhetisch besser als jeder andere und so weiter und so fort. So frage ich mich, warum bevorzuge ich diese Lebensart, wenn es keine objektive Grundlage dazu gibt, diese Lebensart als eine bessere zu erkennen und zu verteidigen. Das heißt, dafür gibt es keinen Grund. Dafür muss man sich entscheiden. Diese Entscheidung ist souverän und diese Entscheidung ist politisch. Es ist politisch, weil ich mich zum Deutschtum, was er auch gemacht hat, zum Deutschtum bekennen kann, auch dann, und bekennen muss, und bekennen will, auch dann, wenn ich finde, dass der deutsche Renaissance nicht die beste ist, im ästhetischen Sinne, nicht die moralischste ist und so weiter und so fort, aber ich treffe diese politische Entscheidung und bekenne mich zu dieser Lebensart gegen eine andere Lebensart. Das ist eine souveräne Entscheidung im Sinne von Carl Schmitt, ja, wo wie es beschrieben wird, im Begriff des Politischen. Das heißt, ich bekenne mich zwar zu keiner Idee, ich bekenne mich zu keiner Ästhetik, ich bekenne mich zur Staatsidee, ich bekenne mich zu keiner Moral, aber ich bekenne mich zu einer Lebensart. Und das, diese Lebensart, hat Hobbes nicht im Sinne. Für ihn ist es sozusagen qualitätsloses Überleben. Auch wenn man absolut miserabel lebt, unglücklich, keine Chance hat, nach einer fremden Lebensart lebt und so weiter, man lebt nach wie vor. Das Interessante bei Hobbes ist, dass es pure Überleben, schlichtes Überleben, sogar in miserabelsten, der miserabelsten Bedingungen, zu einem obersten Prinzip erhoben hat. Und das ist das, was wir als Prinzip des Empires, ja, was es in einer Diskussion als imperiales Prinzip schlechthin bezeichnet haben. Das heißt, das Imperium garantiert nicht das Glücklichsein, nicht eine bestimmte Lebensart, sondern pures, miserables Überleben. Ja. Interessanterweise, dieses pure, miserable Überleben scheint dem Menschen besser zu sein als anderen, um wichtiger zu sein und eigentlich die Grundlage jeder möglichen Repräsentation. Und zwar spezifisch in den Zeiten, in denen die so waren wie die Zeiten, in denen Hobbes seine Schrift verfasst hat. Das waren die Zeiten der Religionskriege, die sich tendenziell verschärft haben. Und Hobbes sagt, der weltliche Staat soll sich nicht für das Außerweltliche interessieren. Die Schrift ist extrem polemisch. Also, was jenseits des Lebens, also im Paradies und in der Hölle, mit der Seele passiert, das muss der Staat überhaupt nicht interessieren. Das ist nicht sein Bereich. Sein Bereich ist dieser Punkt, wo der Mensch von diesem Leben zum anderen übergeht, hinaus zu zerrissen und zu kämpfen. Das heißt, die Lebenszeit zu vergrößern und sozusagen die Zeit der Entscheidung über das Jenseits so weit zu verschieben, wie es möglich. Es gibt hier also in Bezug auf Hobbes und auf diese Schrift, stellt er eine Aufgabe, die ganz klar, oder eine Ideologie, das ist eine Ideologie, die das ewige Leben durch die Strategie des Überlebens ersetzt. Das heißt, das ewige Leben wird kein Thema mehr und kein Ziel. Es ist etwas, nicht etwas, wovon man, worüber man denken soll und wovon man entscheiden soll, welches Leben im Jenseits das Richtige ist und wie man dieses Leben erreicht. Soll man Protestant sein, soll man Katholik sein, soll man Atheist sein, soll man Philosoph sein und so weiter. Sondern das Einzige, was man über Jenseits sagen darf, soll, muss, man muss sozusagen so spät wie möglich ins Jenseits kommen. Diese Setzung des Überlebens als oberste Ziel ist allerdings eine problematische Sache, weil das ist die Grundlage aller Paradoxien. Hobbes letztendlich. Denn immer noch ist es eine unmögliche Aufgabe. Immer noch haben wir das Gefühl, dass der Staat bei Hobbes auf sozusagen eine Aufgabe sich stellt, die auf der einen Seite die elementarste ist, das Überleben. Auf der anderen Seite die unmöglichste. Weil das ist genau das, was man nicht garantieren kann. So ist es eine merkwürdige Grenzsituation bei Hobbes. Auf der einen Seite kann man sagen, hier wird sozusagen zu Basics Jetzt hier wird die Basis gemacht. Hier ist menschliche Existenz auf den Zero-Level getan. Hier wird sozusagen alles reduziert, hier wird alles minimiert, hier wird sozusagen konsequent getan. Auf der anderen Seite, wenn wir konsequent gedacht, dann ist es das inkonsequenteste Denken überhaupt. Weil wir können vielleicht gut leben, wir können vielleicht deutsch leben, wir können vielleicht unser Leben für eine Region einsetzen, aber wir können nicht wirklich überleben, irgendwann sterben wir. Das heißt, da wird sozusagen diese unmögliche Aufgabe, also die eigentliche Aufgabe des Staates formuliert. Und jetzt erst mit der Entwicklung der Technik, plötzlich in einer sehr fantastischen Art und Weise, scheint uns diese Chance realistisch. Ja? Viele sprechen jetzt über das Überleben durch die Technik. Und ich denke, dass ein Grund, warum Hobbes so interessant wird im Sinne der Biopolitik und Biotechnik, ist, dass das Überleben und die Möglichkeit eines langen Überlebens, tendenziell eines unbegrenzten Überlebens, als eine technische Möglichkeit, zivilisatorische Möglichkeit, jetzt als realistische gesehen wird. Ist diese Möglichkeit aber realistisch, wird plötzlich auch Leviathan realistisch. Ja? Der Gottsche Staat bekommt nachträglich seine technisch zivilisatorische Berechtigung als eine Utopie, von der man plötzlich beginnt zu glauben, dass sie sich realisieren lässt. Das ist das eine. Ich glaube, das ist eine starke Quelle des Interesses für dieses Modell. Die andere Quelle kann man auch leicht benennen. Die haben wir gestern diskutiert. Das ist im Grunde der Krieg mit dem Islam. Denn der Krieg gegen den Islam oder der Krieg des Islams gegen den Westen, ja, zugespitzt, verstanden, ja, funktioniert genau wie die Voraussetzung für die Hobbesche Theorie. Wenn man die Dynamik der politischen Kritik in den letzten Jahrzehnten verfolgt, und sie fragen, wie die politische Kritik als Institution überhaupt funktioniert hat. Wir können sagen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute, sagen wir so, bis gestern, bis gestrige Diskussion, weil die gestrige Diskussion relativ sozusagen repräsentativ für die heutige Lage. Wir haben eine Form der Kritik und seit gestern haben wir eine entgegengesetzte. Und zwar jede Form der Kritik, wie auch immer sie geartet wurde, politische Kritik, gesellschaftliche und staatliche Welt, von 1945 bis gestern, war eine moralische in einer oder anderen Form. Man hat gesagt, der Staat ist ein kaltes Monster. Unmenschliche Maschine, die nur ökonomische, politische, militärische und sonstige Ziele verfolgt. Und wo ist der Mensch? Wo ist die Moral? Wo ist der Sinn des Lebens? Wo sind die Aspirationen des Einzelnen? Wo ist das Begehren geblieben? Wo ist der Körper geblieben? Wo ist die Psyche geblieben? Wo sind die Ideale geblieben? Wo ist der Humanismus geblieben? Was ist das geblieben? Also, in einer oder anderen Form, in einer oder anderen Richtung, werden wir jetzt der Staat anklagen im Namen einer oder anderen verstandenen Moral. Wir werden sagen, wir fordern sexuelle Befriedigung hier und jetzt, weil es ist eine Notwendigkeit, die der Staat nicht hat. Wir wollen moralische Gleichberechtigung, moralisch sozusagen begründete Gleichberechtigung hier und jetzt. Wir wollen Sinn des Lebens hier und jetzt. Das war religiöse Form, antireligiöse Form, instrumentalistische Form, antiinstrumentalistische Form, strukturalistische Form, poststrukturalistische Form. Wenn man noch Derrida liest, ja, alles in Kritik im Sinne eines, sagen wir, Wiedergeborenen, moralischen Imperativ von Kant oder einem wiedergeborenen religiösen Messias. Das war die Geschichte. Jetzt, aber seit gestern, wofür kritisiert man Amerika, den Westen, weil sie agieren zu moralisch? Weil sie im Sinne einer Mission, im Sinne abstrakten Vorstellungen von Menschenrechten, im Sinne von Kampf gegen eine Religion, die als böse verstanden wird, das heißt im Sinne eines moralischen Kampfes, des Guten gegen das Böse agieren, statt moralisch neutral und politisch neutral zu agieren. Das heißt, wir haben wieder diese immoralistische, antimoralistische Kritik im Sinne von Hobbes. Es gibt zwei Typen von Kritik. Eine ist Kritik des Staates im Namen des der Nichterfüllung eines moralischen Gebots. Und die andere ist im Sinne der Übererfüllung eines moralischen Gebots. Und jede Kritik im Sinne der Nichterfüllung oder Untererfüllung eines moralischen Gebots kommt von Rousseau. Und jede Kritik über die Übererfüllung kommt von Hobbes. Also der Referenzpunkt hat sich gerne. Jetzt sagt man, na kommen Sie, einer denkt so, der andere denkt so, der glaubt so, der andere glaubt so. Die glauben, das ist das Gute, das ist ein gutes Recht, die glauben, das ist das Gute, das ist ihr gutes Recht. Machen wir so eine Struktur, wo keiner was wirklich glaubt, aber jeder glaubt, was er will. Alles wird neutral, irgendwie nicht so böse, aber auch nicht so gut. Geben wir ein bisschen von Bösen, von Guten ab. Also schrauben Sie Ihre moralischen Vorstellungen, ziehen Sie ein bisschen nach unten. Bauen Sie ein bisschen ab. Ja, das ist so eine Art Potlatsch. Ja? Also wenn Sie ein bisschen was abgeben von Ihren moralischen Ansprüchen, dann gibt der andere Seite vielleicht auch was ab von Ihren moralischen Ansprüchen. Dann geben Sie ein bisschen ab von Ihren und dann geht es weiter. Und irgendwann haben Sie keine moralischen Ansprüche, keine Gegenseite keine moralischen Ansprüche. Und so, alle sind glücklich. Ja? Diese Vorstellung, dass alle erst dann glücklich sind, wenn sie alle ihre religiösen, moralischen, politischen und sonstigen Ansprüche schon mal abgegeben haben und alle ihre Forderungen so zurückgeschaut haben, zurückgestellt haben, das Einzige, was geblieben ist, das pure Überleben. Das ist Hobbes. Ja, und das ist genau das, was heute passiert. Wir denken jetzt, oh je, jetzt beginnen sich zwei Mächte wieder zu bekämpfen. Jede Macht beansprucht das Gute, das Ewige, das Höchste, Islamic Way of Life, American Way of Life. Und jetzt ziehen wir das Rest zurück. Interessanterweise, dass diese Kritik, die traditionelle anglosächsische Kritik an Europa war, Zentraleuropa. Zentraleuropäische Staaten tendierten dazu, immer das Gute zu verkörpern, durch hohe moralische Ansprüche. Frankreich als erster Staat hier war sozusagen der Staat der Vernunft, der Aufklärung, der Fortschritt und so weiter. Hat verkörpert sozusagen bestimmte Ideale. Und alle anderen auch, dass diese anglosächsische Kritik jetzt gegen Amerika verwendet wird. Man will noch besser Amerikaner sein als die Amerikaner selbst. Und sagt, sie haben immer gesagt, man sollte eigentlich an nichts glauben. Und nur, dass die Geschäfte laufen lassen. Und jetzt plötzlich beginnen sie über das Gute und Richtige zu reden. Es ist sozusagen, das haben wir nicht gewohnt und das wollen wir nicht hören. Ja, wir wollen sie so haben, wie sie immer waren. Rational, pragmatisch, unideologisch und so weiter. Man hat ja nicht bemerkt, sicherlich, dass dieses unideologische, neutrale und so weiter wiederum niemals existiert hat. Amerika war immer ein ideologisches Land im Kampf gegen ein anderes ideologisiertes Land, nämlich Russland. Und dieses Ideal des Überlebens ist auch eine Utopie, ist auch ein Ideal, ist auch ein Paradox, gründet sich auch auf eine Unmöglichkeit, wie jeder andere Ideologie. Und wenn man sagt, bauen wir ein Gesellschaftssystem, bauen wir ein Weltsystem, bauen wir ein Weltimperium, das im Hobbschen sehen, dass sich nur auf das miserable Überleben gründet, dann ist das auf der einen Seite sehr verlockend. Das ist ein Ziel, das ich auch unter Umständen gerne unterstützen würde. Auf der anderen Seite ist das ein durch und durch ideologisches und durch unmögliches Ziel. Ja? Weil Heidegger und viele andere würden sagen, keine Politik, keine Technologie, keine Zivilisation, kein Fortschritt wird den Menschen dazu führen und dazu bringen, über die Zeit seines Lebens und seinem Tod tatsächlich die zu verwalten und über sie souverän zu bestimmen. Die Frage ist letztendlich, inwieweit wir davon ausgehen können, dass wir über die Zeit unseres Lebens tatsächlich souverän entscheiden können. Wenn wir sozusagen diese Art Souveränität denken, dann sind wir automatisch für Hobbes. Oder Hobbes ist ja automatisch kein Utopie, sondern Realität. Wenn wir aber unsicher sind, ob wir diese Souveränität haben, und momentan haben wir sie nicht, dann müssen wir eben mit der Wirklichkeit rechnen. Und die Wirklichkeit besteht darin, dass wir mit den Kräften konfrontiert sind, wie auch immer man diese Kräfte nennt, die an unserer Stelle über unser Tod entscheiden, oder über unsere Lebenszeit entscheiden. Und so scheint es dann, Leviathan wieder sozusagen eine plötzlich sehr utopische, nicht eine sehr realistische, sondern sehr utopische Konstruktion zu sein. Ich habe das Gefühl, dass wir in der Einschätzung von Hobbes ständig schwanken zwischen ihn als radikalen Realismus zu sehen, als Ausdruck eines sehr radikalen Realismus, Zynismus und so weiter, und einer Gestalt in Utopie, so Utopie, die ihre Unmöglichkeit fast unmittelbar selbst demonstriert. Vielleicht überziehen wir ein bisschen Zeit von jemandem. Wir können dann ihre Zeit auch überziehen. Und dann jemand dazu sagen.
Also ich finde es doch auch komisch, dass das, wie Hobbes eigentlich das überhaupt definieren will, wann was dann das ist, dass das nur quantitativ reine Überleben, also was denn das genau ist, das ist ja nicht einfach irgendwas, was jeder weiß, irgendwie das Herz schlägt oder was ist es denn? Also das so einfach ist es ja nicht. Und man kann auch nicht so einfach diesen Willen zum Leben einfach so unterstellen unter allen Bedingungen. Also es gibt ja eben doch auch Leute, die schon vielleicht letztlich sagen, ja, unter den Bedingungen dann lieber nicht. Und Hobbes unterstellt, dass alle Menschen unter allen Bedingungen einfach dieses Leben, was er auch nicht definiert, einfach wollen. Das glaube ich, das finde ich schon unklar.
Ich glaube, er geht davon aus, dass die, die es nicht wollen, müssen einfach umgebracht werden. Ja? Also der Staat als Garant des schlichten Überlebens hat auch recht, die Menschen, die ihrem Überleben, die eigene Überleben widersetzen und in diesem Sinne dann paradoxal handeln, auch ein Ende zu setzen. Also da war auch lange Diskussion darüber, ob man, wie ist es überhaupt mit dem Krieg und so weiter und so fort. Das war zum Beispiel ein Punkt der vielen nachhobschen Diskussionen. Wenn zum Beispiel auf der einen Seite die Definition des Staates darin besteht, dass der Staat, das ist der Punkt, wo auch Diskussionszusammenhang, der auch die Reaktion von Schmidt klärt. Die traditionelle Frage in Bezug auf die Schrift war die folgende, das war die erste Kritik überhaupt gegen die Schrift. Sondern gesagt hat, wie kann ein hobbscher Staat einen Krieg führen? Wenn der Staat auf dem Versprechen der quantitativen Vermehrung der Lebenszeit gründet, kann er seine Untertanen nicht in den Tod schicken. was wir beschrieben haben, das Staatsziel. Wenn zum Beispiel ein Staat andere Staatsziele hat, Sieg der Moral oder Sieg der neuen Ordnung oder Sieg der Religion, dann schon. Weil diese Ziele übersteigen der Welt, das sind die längeren Lebensziele. Wenn aber die Länge des Lebens der oberste Wert ist, dann kann eine solche Stadt keinen Krieg führen. Im Grunde, das ist der Ausgangspunkt für Schmidt, weil für ihn letztendlich die Kriegserklärung des Lebens. Das ist der Zusammenhang. Und viele radikale Schüler von Hobbes haben übrigens behauptet, dass zumindest idealiter der Mensch, der in den Krieg geschickt wird, von seinen Bürgerpflichten befreit wird. Das heißt, seine Weigerung, sich in den Krieg zu gehen, diese Weigerung ist legitim. Und damit hat auch sehr viel zu tun, Zivildienst zum Beispiel, Ideen, vieles anderes mehr. Das heißt, irgendwo in der Logik des Staates muss die Möglichkeit liegen, sich dem Tod im Namen des Staates zu verweigern, auf der Grundlage der Staatsidee selbst. Und das war zum Beispiel der Hauptpunkt, ja, den die weitere Diskussion in den nächsten Dekaden gedreht haben. Aber ich denke, dass für uns wichtig ist tatsächlich die Frage, ja, lohnt es sich in so einer Stadt zu leben? Aber das ist ja eine andere Frage. Ob wir, wenn wir die Biopolitik und die biopolitische Logik als eine realistische konsequent verfolgen, ob wir nicht in eine neue Utopie geraten. Ja, das heißt, in eine Illusion der Souveränität, über die wir de facto nicht verfügen.
Die Frage nach der Souveränität über die eigene Lebenszeit mich auch immer dahin umzustellen, sozusagen in eine andere Richtung, oder dahin, ob man durch einen freiwilligen Selbstmord sein Leben in eine andere Richtung, also die Lebenszeit bestimmen kann. Wäre das nicht eine Perspektive, sozusagen unter den schon gegebenen Bedingungen darüber nachzudenken?
Ja, es geht darum zum Beispiel, ja, aber was heißt bestimmt, es ist so, dass was zum Beispiel das Ganze verdächtig macht, ist, dass Hobbes ein Buch geschrieben hat. Er hat das Buch geschrieben. Und was es bedeutet, dass man ein Buch schreibt? Man rechnet mit dem eigenen Tod. Man schätzt sein eigenes Leben nicht mehr. Opfert dieses Leben zum Buch, dem Buch, und eigentlich rechnet damit an, dass der Staat mit dem ganzen System der Bibliothek und der Universität und so weiter irgendwie darum kümmert, dass dieses Buch auch gedruckt, gelesen und in Seminaren besprochen wird. Ja. Also ich denke, dass zum Beispiel, warum sage ich, das Leben ist utopisch? Also das Projekt ist utopisch. Weil eigentlich, ich glaube nicht, dass er besonders an die Verlängerung seines eigenen Lebens interessiert war. Er war aber sehr interessiert, und das bestätigt auch, und das ist eben die Selbstgestaltung der Zukunft, die er genau will. Er war sehr interessiert an die Verbreitung seiner Schriften und seiner Ideen. Ja. Und er interessierte sich de facto nicht an den Staat, der ein miserables Leben garantiert. Zum Beispiel im chinesischen Imperium wurde für eine gewisse Zeit verboten, eben um die Gesundheit der Bevölkerung nicht zu gefährden, überhaupt Bücher zu schreiben und zu publizieren. Die Bücher, die Menschen, die Bücher geschrieben haben, mit allen ihren eventuellen Lesern, wurden lebendig begraben und die Bücher verbrannt, ja, falls sowas passiert. Das war dieselbe, die keine sehr konsequente Biopolitik im Sinne von Hobbes. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Hobbes das sozusagen so genossen hätte. Und Und so kommen wir in eine komplizierte Lage. Man fragt sich, inwieweit, wenn wir über das Überleben sprechen, was meinen wir eigentlich damit? Meinen wir pure Lebenszeit, die schwer zu ermessen ist? Meinen wir auch unter Umständen das Weiterleben der Kunst oder das Weiterleben der Bücher? Meinetwegen der Familie, meinetwegen des Unternehmens, ja, zum Beispiel Bill Gates ist wahrscheinlich auch da, dass Microsoft auch nach seiner toten Zeit hat, irgendwie, ich weiß es nicht. Wir investieren so viel Lebenskraft in bestimmte Dinge, von denen wir schon irgendwie Interesse haben, dass sie weiter funktionieren. Das ist aber nur eine Vorstufe, zur Heiligen Schrift. Ja. Man kann sagen, ja, als islamischer Krieger bin ich nicht an meinem Leben interessiert, ich bin da interessiert, dass Koran weiter gelesen wird. Und das ist nicht sozusagen die ungläubige Siegen und der Koran verschwindet und niemand studiert es und liest es. Ja. Für mich ist es wichtiger, dass dieses Buch gelesen wird, als dass mein Leben hier weitergeht. Eine Überlegung, die, glaube ich, an der Hobbes unter Umständen nicht fremd war. Und zwar nicht nur hatte Interesse an sein eigenes Buch, sondern der Weitererhaltung der ganzen Bibliotheken, weil hat man diese Bibliothek nicht, versteht auch das Buch nicht, ja, und so weiter und so fort. Also alles, was wir sozusagen als Kultur bezeichnen, als Kulturgüter bezeichnen, scheint auf den ersten Blick sozusagen zu einer Nebensachlichkeit zu tun. De facto ist der Kulturauftrag des Staates schon etwas, was der Staat bis zu einem gewissen Grad von der Pflicht entlastet, sich um unser Leben zu kümmern. Ja. Zum Beispiel, nicht alle Gelder werden in die Volksgesundheit investiert, ja, sondern viele Gelder werden investiert in Museen und Theater und so weiter und so fort. Das sind alle Gelder, die uns fehlen, um vielleicht ein, zwei Jahre weiterzuleben. Ja. Irgendwie aber stillschweigend, und ich hätte gesagt, ja, meine Güte, ja, im Sinne von Hobbes verrät sozusagen der Staat seinen Auftrag. Statt sozusagen um meine Gesundheit ein bisschen mehr zu kümmern, baut er sozusagen ein ZKM. Also irgendwie scheint es mir ziemlicher Vertragsbruch, ja, wenn ich mich schon an die Termine dieses Vertragsbruchs so richtig erinnere. Ja. Stattdessen sozusagen akzeptiere ich stillschweigend diesen Vertragsbruch und zumindest äußerlich gebe mich damit zufrieden, dass ich vielleicht ein paar Jahre weniger lebe, aber in ZKM unterrichte. Okay.